Wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, ich müsste wieder in mein altes Leben zurück, dann wäre ich gern schnell von der Bildfläche verschwunden. Das Hauptmerkmal ist ja tatsächlich, wenn man mit den Hormonen anfängt, dass man noch mehr am Wasser gebaut ist als vorher. Hormone, wenn man die bekommt, ist man in der Pubertät.
Du bist jetzt noch in der Pubertät.
Also ich bin jetzt immer noch in der Pubertät.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Help FM, sagt Oliver Geldener. Und diesmal geht es bei uns um ein ganz spezielles und besonderes Selbsthilfethema, wie ich finde. Es geht um die Transsexualität, um die Transidentität, um ein modernes Wort zu benutzen, um Transgender. Und bei uns im Studio ist Katharina. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, hier ist Katharina. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
Ja, das freuen wir uns natürlich auch. Katharina, du stehst vor, sie muss es unseren Hörerinnen und Hörern schildern. In dem Fall wäre ein Video jetzt schöner oder ein Foto. Ne? Also hier lockige rote Haare, eine Mähne fast, lackierte Fingernägel. Trotzdem, es war nicht immer so. Du bist geboren in einem männlichen Körper. Du bist als Junge erstmal auf diese Welt gekommen, was für dich nicht immer so einfach war, ne?
Ich bin als Junge zur Welt gekommen, ja, musste dann leider zwangsweise immer in einer männlichen Hülle leben, was für mich die ganzen Jahre eben halt nicht so einfach war. Ich habe mich erst mit 54 geoutet dazu und hatte aber ganz viele schlimme Episoden, die immer hoch und runter gegangen sind. Da gibt es viele Geschichten, die auch in der Seele Narben hinterlassen haben. Ja, heute bin ich endlich in meinem richtigen Leben angekommen.
Würdest du langsam sagen, ich weiß, du hattest ja zum Beispiel gestern auch einen Termin, da ging es nochmal um eine Gesichtsoperation, die du machen möchtest, eine Feminisierung, also noch mehr den auch Schädel Richtung Frau, um das optisch noch mehr wahrnehmbar zu machen. Aber würdest du langsam sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut, wie man so sagt?
Insgesamt bin ich glücklich, dass ich mein Leben vor 5 Jahren begonnen habe oder in mein richtiges Leben eingetreten bin. Von daher kann ich immer noch sagen, dass ich glücklich bin. Es gibt natürlich viele Operationen, die man durchmachen muss. Wobei durchmachen nicht so das richtige Wort ist. Ich habe es ja gewollt. Und es war für mich dann auch eine psychische Erleichterung in allen Operationen, die ich hatte. Also die genital angleichen Operationen, den Brustaufbau. Und jetzt haben wir ja dann noch die Gesichtsfeminisierung vor. Und da schauen wir mal.
Also da hast du schon einiges hinter dir und trotzdem hat es recht lange gedauert. 54, sagtest du, warst du, seitdem du wie deinen zweiten Geburtstag eigentlich hattest hier auf dieser Welt. Warum hast du das so lange hinausgezögert mit dem Outing?
Zu DDR-Zeiten war es sowieso eher schwierig, damit in Anführungszeichen hausieren zu gehen. Man musste immer da Angst haben, dass man konversiert wird, dass man, wenn man denn schon älter war, vielleicht auch eingesperrt wird. Mhm. Ich hatte da eine Episode Mitte der 80er Jahre, da war ich bei einer Psychologin, die dann zum Schluss des Gesprächs zu mir gesagt hat, kommen Sie nicht wieder? Meine Gegenfrage, wieso soll ich nicht wiederkommen? Ja, dann muss ich Sie melden. Und ab da hatte ich eigentlich noch mehr Angst als wie vorher schon.
Also Angst davor, vielleicht ins Gefängnis noch gesteckt zu werden?
Dass ich abgeholt werde, dass dann die Stadtsicherheit hat ja ganz gerne Transsexuelle gerne unter ihre Fittiche genommen und ihnen jetzt schmackhaft gemacht, wir operieren dich, aber du musst dann für uns auch spionieren, sage ich jetzt mal. Ja. Und das haben einige nicht mitgemacht und die sind dann aufs Übelste in Hohenschönhausen gequält worden. Also von daher sollte man da schon so ein bisschen Angst haben. Nach der Wende war dann eben halt so, da hatte ich 3 Fotolinien, ich bin ja Fotografenmeisterin, und da hatte ich komischerweise irgendwie Angst, mich da zu outen, weil ich dachte, naja, dann kommen die Leute nicht mehr zu mir in den Laden. Im Nachhinein kann ich heute sagen, alles verschenkte Zeit hätte ich früher haben können.
Naja, hinterher ist man immer klüger. Aber jeder braucht seinen Weg und alles braucht seine Zeit. Wichtig ist, dass du den Moment jetzt lebst und jetzt sagst, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich will. Aber nimm uns vielleicht nochmal kurz mit in die Kindheit. Du bist ja aufgewachsen südlich von Berlin in Brandenburg, also damals noch in der DDR. Und da war das natürlich also ganz, ganz weit weg. Da hat man nicht so wie heute natürlich dieses Verständnis gehabt in der Gesellschaft für solche Themen. Und gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du irgendwie vorm Spiegel standest und gesagt hast, nee, irgendwas stimmt hier mit mir nicht. Ich fühle mich nicht so als Junge.
Der Auslöser, also eigentlich gefühlt habe ich sowieso, dass irgendwas mit mir nicht stimmt.
Schon immer, seitdem du...
Das war eigentlich ausgeprägt war mit 10 Jahren. Mhm. Laut Gutachten einer Psychotherapeutin war das bei mir schon mit 4 und 5 Jahren so. weil ich, wenn ich zum Beispiel, wenn wir Mutter, Vater, Kind gespielt haben, wollte ich immer den weiblichen Part, also Mutter, oder Cousine oder wie auch immer, oder Schwester. Ja. Ich habe auch Gummihopse gespielt. Ich habe später mal überlegt, ob ich irgendeinen Jungen kannte, der mit Gummihopse gespielt hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, außer von mir selbst. Und dann, als ich dann die ersten Male so Mädchensachen anhatte, da war so wie so ein richtig wohliges Gefühl. Ich hatte so den Eindruck, ich bin angekommen.
Na klar, also, weil es sich dann richtig angefühlt hat für dich. Also genau. Geboren im falschen Körper, kann man sagen. Das ist ja bei Transgender halt das Problem. Und das musst du aber heimlich machen. Hast du dann, du hattest ja keine Schwester, du hattest nur einen Bruder.
Ja.
Hast du dann heimlich die Sachen der Mutter mal angezogen oder wo hast du dir da was besorgt?
Ja, ich hatte von meiner Mutter Sachen angezogen. Damals hatte ich dann auch noch eine kleinere Schuhgröße. Die haben dann noch gepasst. Ich hatte, das ist auch vielleicht so eine kleine Episode, meine Tante hat drei Töchter gehabt und die war Schneiderin und die hat da auch mal ganz viele Sachen genäht für die Mädels. Ich hatte da auch mal bei der, ich war bei der sehr oft zu Besuch und dann waren wir auch mal im Keller und da standen lauter Säcke mit Mädchensachen und da habe ich mich dann mal irgendwie dran vergriffen und das irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aus dem Keller raustransportiert und zu mir mit nach Hause und da dadurch hatte ich dann auch immer schon so die ersten Sachen. Später dann nachher in der Lehre konnte ich mir dann Sachen kaufen. Ich habe dann vom ersten Lehrlingsgeld mir meine ersten Pumps gekauft. Und die habe ich angezogen und bin ohne Wackeln sofort losgelaufen. Also es war schon, ja, manche Sachen waren schon ganz schön irre.
Ja, das sind so die Sachen natürlich, die das mit sich führt. Als du bei deinen Eltern noch gelebt hast, hast du es dann immer heimlich gemacht. Da bist du nachts aufgestanden und hast dir dann Mädchensachen angezogen.
Ja, ich bin immer zur Tiefschlafphase aufgestanden. Das hatte ich dann auch irgendwann mal irgendwo gelesen, wann die Tiefschlafphase anfängt. Da habe ich dann mich umgezogen, bin dann rausgegangen und habe dann meine Runden gedreht und bin dann irgendwann wieder zurück nach Hause, alles schnell ausziehen, alles schnell wegräumen und dann um 6 eben halt wieder aufstehen und zur Arbeit. Also es war eigentlich eine schlimme Geschichte.
Man hat dann so ein Doppelleben, wie so ein Agent, ne?
Das ist so richtig Doppelleben, zweimal Psyche, zweimal Physis. Fast wie eine Schauspielerin. Und das, also es ging dann auch nicht lange gut. Na, ich hatte dann im Laufe der Zeit zwei Selbstmordversuche und hatte auch versucht, mir die Genitalien zu entfernen.
Also da so eine Art Selbstverstümmelung, weil du einfach diesen Körper weghaben wolltest, der nicht deiner war, den du nicht so gespürt hast,
als er dein. Ich wollte einfach dieses Genital weghaben, weil es nicht zu mir gepasst hat. Und ich habe mir dann natürlich auch später dann, also je älter ich wurde, habe ich dann natürlich auch mal gedacht, ach, das ist eine richtig schöne Brust, wunderschön. Und dann habe ich aber mal gesagt, ja, wie soll das gehen? Ne? Also zu DDR-Zeiten, in den Lexikas immer nur Transvestitismus und Transsexualismus und das waren dann eigentlich auch immer nur drei Absätze, die da standen und mehr gab es nicht. Ne? Und erst nach der Wende, und ich hatte immer gedacht, was ich auch immer ganz witzig fand, ich hatte immer gedacht, dass ich die Einzige bin auf der Welt. Ne? Weil man hat ja keine Kontakte gehabt, man konnte nicht untereinander sich austauschen und deswegen war da irgendwie immer so, auch so, und das hat wahrscheinlich auch mit zu diesen Depressionen eigentlich.
Du hast gerade schon gesagt, also zwei Suizidversuche sogar, war das, als du noch jung warst, also noch sogar zu der Zeit, als du zu Hause gewohnt hast?
Als Jugendliche,
ja. Und wie hast du es probiert?
Beim ersten Mal habe ich mir eine Angelsehne um Hals hier. Und da war so ein Korken dran von der Badewanne und das habe ich dann zugezogen. Und man hat mich dann doch gefunden noch. War schon richtig blau im Gesicht. Und die sind mir dann auch nicht mehr von der Seite gewichen.
Wer hat dich denn gefunden? Deine Familie?
Das war nicht zu Hause, war außerhalb. Wir waren zu einer Party und ich hatte gedacht, wir waren ja draußen. Ne? War ja, auf Klo wird schon keiner kommen. So, ne? Also. Und irgendwie hatte ich da so einen Auslösermoment, wo ich gesagt habe, jetzt ist es vorbei, das erträgst du nicht länger. Und das war nicht so schön. Ich bin eigentlich zufrieden, dass ich es eben halt nicht geschafft habe. Ja. Also viel schlimmer fand ich ja eigentlich dann, dass ich mit einer großen, großen schwarzen Schneiderschere von meiner Mutter mir die Genitalien abschneiden wollte. Was ich dann Gott sei Dank auch nicht gemacht habe.
Hat es zum Glück nie gemacht.
Weil sonst hätte man das nicht mehr operieren können.
Ja.
Und ich hätte es vielleicht auch nicht überlebt, weil ich dann verblutet.
Da kann man auch dran sterben. Ne?
Genau.
Wie hat denn deine Familie, deine Eltern darauf reagiert? Haben die es irgendwann mitbekommen?
Ich habe 2018 im Januar mich bei meinen Eltern geoutet. Das war für mich eigentlich auch ganz wichtig, dass meine Eltern das im Prinzip zuerst erfahren. Mhm. Wobei das nicht ganz stimmt. Meine Psychologin hat jetzt als erstes erfahren und dann auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, mich überwiesen zum Institut für Verhaltenstherapie in Berlin, wo ich dann fast 2,5, 3 Jahre war. Und ich hatte mir dann auch tatsächlich überlegt, wie mache ich das Outing? Ja, ich habe dann auch mein Umfeld gefragt, also ich war dann schon in der Community auch ein bisschen unterwegs, wie die das machen. Und da haben sie gesagt, na, mach doch so ein kleines Bilderalbum, wo du dann eben halt Frauensachen anhast. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und habe dann extra Termine gefunden bei meinen Eltern. Und mein Vater hatte keine Zeit, meine Mutter saß dann mir gegenüber und dann hatte ich ihr das gegeben. Ich hatte auch über Transsexualismus bei Wikipedia das ausgedruckt, was da so alles so drinsteht, und hatte ihr das mitgebracht. Und dann habe ich ihr das so rübergeschoben und dann sagte sie, wer ist denn das? Ist das deine neue Freundin? Und dann habe ich gesagt, nee, das bin ich. Und dann hat sie wie wild da drin geblättert und hat dann irgendwo an meiner Nase irgendwo herausgefunden, dass ich das tatsächlich bin. Und dann kamen so die Fragen, ich glaube, bei älteren Herrschaften ist das so noch verinnerlicht, ob ich denn schwul bin. Und ich hätte doch so viele Freundinnen gehabt. Und was denn? So, und dann habe ich ihr das gegeben und das haben sie eigentlich positiv zu dem Zeitpunkt aufgenommen. Mittlerweile ist es so, dass sie in aller Wahrscheinlichkeit damit nicht klarkommt. Sie spricht mich immer noch mit meinem Dad-Namen an, also mit meinem alten Namen. Und verwendet auch männliche Personalpronomen, so dass ich mich von meiner Mutter, von meinen Eltern zurückgezogen habe. Und wir haben jetzt auch nur noch so einen kleinen Kontakt über WhatsApp.
Also die kommen damit nicht so klar.
Die kommen einfach damit gar nicht klar.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Erlebst du das als Diskriminierung, wenn man dich, sag mal, du hast gerade angesprochen, also mit männlichen Pronomen zum Beispiel anspricht?
Für mich ist das definitiv eine Diskriminierung.
Also du möchtest als Frau wahrgenommen werden, ganz klar. Bist ja, wie gesagt, vom Erscheinungsbild her auch. Und es gibt aber immer wieder Situationen, du hast mir vorhin auch erzählt, du warst auf einer Reha, das hatte war wegen einer anderen Krankheitsgeschichte. Da ist es nochmal so vorgekommen, dass du richtig diskriminiert wurdest.
Da war ich, also ich war kürzlich zur Reha wegen einer Lungengeschichte. Da sollte ich zur Schwimmgymnastik und hatte da ein Bikini an. Und als ich dann in die Umkleide kam, sagte die Frau, was machen Sie hier? Und ich sage, was machen Sie denn hier? Und dann wusste ich schon in etwa, dass es in die Richtung geht. Und dann haut sie noch raus, dass ich wäre doch keine Frau, ich wäre doch ein Mann. Und ich wäre hier falsch. Und dann habe ich ich war dann sofort in Trance. Und habe dann mein Bikini-Oberteil runtergerissen und habe dann gesagt, willst du mal Brüste sehen? Und dann sagte sie dann so lapidar, ach, sorry, tut mir leid, ich habe mir deine Brille nicht aufgehabt. Und danach hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Also für mich ist das das Übelste überhaupt, was passieren kann. Okay. Es gibt ja, wie bekannt, üblere Sachen. Hatten wir ja jetzt kürzlich beim CSD, wo Transmann zusammengeschlagen worden ist und daran gestorben ist auch. Und andere in der Straßenbahn die Perücke runtergerissen, angespuckt, ins Gesicht geschlagen. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Das dauert sicherlich noch ein paar Jahre.
Ja, auf alle Fälle. Es hat sich natürlich schon viel geändert, wenn du mal zurückblickst, ne? Kindheit, damals DDR eh noch anders. Nach der Wende, als du dann raus warst von zu Hause, sowieso Lehre, dann hast du dich selbstständig gemacht als Fotografin. Da konntest du natürlich dich ausleben. Und sicherlich auch in den 90er und 0er Jahren warst du viel unterwegs, vermutlich auch in Berlin. Da hatte man ja schon mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten. Wie sieht es eigentlich so sexuell aus? Du hast Freundinnen gehabt, du hast wahrscheinlich auch Freunde gehabt. Du bist pansexuell, hast du gesagt. Also so in dem Fall querbeet.
Pansexuell sind halt, ich bin nicht festgelegt auf ein Geschlecht, von daher ist es für mich leichter als, aber wobei, wenn jemand sagt, ich bin lesbisch, dann muss es nicht schwerer sein. Mhm. So, ne? Aber für mich ist es eben halt, ich habe da keine Festlegung. Also ich finde sowohl Frauen schön, als auch Männer schön, ich finde auch Transsexuelle schön. Also wie gesagt, die Bandbreite ist da sehr weit gefächert.
Und du hattest auch schon mit allem möglichen wahrscheinlich Beziehungserfahrungen und kannst da auf eigentlich zurückblicken, nehme ich an.
Ja, hatte ich. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Musst du auch nicht. Nee, nicht in diesem Podcast, da gibt es andere für. Zu anderen Sendezeiten. Und du bist sehr aktiv in der Selbsthilfe, auch schon seit einigen Jahren. Kreismeisterin sogar, das ist ja so ein Projekt von der Landesarbeitsgemeinschaft. der Selbsthilfe hier in Brandenburg. Also das sind ja die besonders Aktiven, die dann nochmal in so einer Postkartenserie und da gibt es auch eine Ausstellung herausgestellt wurden. Wie bist du in die Selbsthilfe gekommen? Wann hast du für dich entdeckt, das ist was für mich?
Der Auslöser war eigentlich, weil ich ja in Berlin in einer Selbsthilfegruppe mit integriert war, dass ich gesagt habe, wir haben hier im ländlichen Raum keine Selbsthilfegruppe, die sich mit Transgender befasst. Und ich hatte gedacht, wir versuchen es mal hier im ländlichen Raum.
Das war in Ludwigsfelde damals, ne?
Das war dann in Ludwigsfelde. Und was sich aber doch als schwierig herausgestellt hat, weil war erstmal weit ab vom Schuss. Mhm. Man darf nicht vergessen, bei den Transgendern, dass da auch Menschen sind, die noch nicht geoutet sind. Die wollen dann natürlich auch nicht irgendwo erkannt werden. Also ich habe da mal so ein Paradebeispiel. Ludwigsfelde, das Hochhaus. Wenn du da als Trans rauskommst aus deiner Wohnung und bist noch nicht geoutet, dann kannst du da ganz schlimme Dinge erleben. Okay. Dass du da eben halt auch misgendert wirst und zusammengeschlagen wirst und so weiter. Deswegen hatte ich, wie gesagt, trotzdem versucht, das im ländlichen Raum zu machen. Mittlerweile hat sich das jetzt so ein bisschen so entwickelt, dass wir das sehr oft online machen. Und da werden eben halt auch alle Termine, also alle Themen abgehandelt, als wenn wir auch präsent sind. Mhm. Das hat eben halt den Hintergrund, dass also Corona eine große Geschichte und dann eben halt mit diesem Nicht-Outen-Wollen. Mhm. Manche sind da wirklich, also die, was heißt manche? Viele sind am Anfang ihres Weges und haben sehr, sehr viele Fragen und trauen sich eben halt nicht raus. Also es ist nicht jedermanns Sache, damit offen umzugehen. Ich gehe ja relativ offen damit um. Dafür werde ich ja eigentlich auch geschätzt.
Genau. Das ist die Selbsthilfegruppe Metamorphose. Die gibt es seit wann bei euch?
Die gibt es seit 2019.
Und wie du schon gesagt hast, ein Thema wahrscheinlich wirklich von vielen, die auch deshalb lieber online machen, noch im Verborgenen bleiben wollen, die sich noch nicht geoutet haben. Da kommen bestimmt erstmal ganz viele Fragen immer. Ne? Und wie hast du das gemacht? Wie sind deine Erfahrungen? Und dann nehme ich an, ein großer Raum ist ja immer so, also jetzt bei der Selbsthilfe, bei Krankheiten oder so, wird sich ausgetauscht über medizinische Möglichkeiten, Therapiemöglichkeiten. Bei euch geht es wahrscheinlich auch ganz stark um die Operation. Wo sind die am besten? Welcher Arzt ist gut?
Die Hauptthemen sind immer, egal in welche Selbsthilfe, Gruppe du gehst, sind Hormone, die Bartepilation, das sind die Genitalangleichungen und Operationen, die Sichtsfeminisierung und die Personenstandsänderung. Das sind eigentlich immer so die Hauptthemen, die da besprochen werden und immer wieder aufs Neue. Ne? Also man hat auch ganz, also ich habe da auch eine sehr große Fluktuation, haben wir alle in allen Selbsthilfegruppen, die sich mit Transgender befassen. Die kommen hin, holen sich die Informationen ab, verabschieden sich dann manchmal nicht mal, sondern verabschieden sich dann aber auch, ich gehe jetzt meinen Weg, ich weiß jetzt Bescheid, ich weiß, wie ich vorgehe. Meistens kommen die dann aber irgendwann wieder. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass die dann im eigenen Saft, weil sie merken ja dann auch, wenn sie so in so einer Gruppe sind, das ist wie so eine Familie, wie so ein geschützter Raum eben halt.
Ja, ja, klar. Also es ist ja auch wie eine Familie. Da entstehen ja oft immer Freundschaften und es ist ja auch so eine Sache, genau, geschützt, wie du schon sagst, hier kann man auch mal offen und ehrlich sein. Also viele leben ja noch so, dass die kaum jemanden haben, mit dem sie sich darüber austauschen können. Und da ist die Selbsthilfe ja mal wichtig.
Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das haben, weil es tatsächlich so, wenn jemand neu da ist, der ist total aufgeregt, der sitzt am Tisch und hat eigentlich fast gar keine Fragen, der hört erstmal nur zu. Erst beim zweiten, dritten Mal kommen dann so ein bisschen so die Fragen und dann kommt auch so das Nachbohren und dann hat man ja auch außerhalb der Selbsthilfegruppe dann, man telefoniert, man trifft sich und auch da spricht man über solche Probleme.
Du hast ja schon die Hauptprobleme angesprochen, wie gesagt, gerade auch Haarentfernung ist natürlich ein Thema, wenn ich vom männlichen Körper switchen will, den weiblichen, indem ich mich dann als Transgender wohler fühle und Logopädie hast du mir gesagt, also das heißt, es geht auch um die Stimme, ne? Weil der Mann hat meistens etwas kräftigere, dunklere, tiefere Stimme.
Also das ist auch immer mein Thema, was ich auch in meiner Community eigentlich immer versuche voranzutreiben, dass man die Stimme über Logopädie eben halt verändern kann. Man kann das auch mit Operationen machen, das ist aber relativ gefährlich, weil wenn die Stimmlippen zu sehr zusammengehen, kann eine Fistelstimme kommen, man kann heiser werden oder man kann nur noch ganz leise sprechen. Und deswegen ist eigentlich immer empfehlenswert, dass man Logopädie macht. Das ist ja jetzt, was wir jetzt hören, ist ja auch nicht meine richtige Stimme. Meine richtige Stimme ist, hallo Frau Klaus, hier ist die Frau Klaus. Das war früher meine Stimme. Ich bin aber jetzt mit der Stimme, die ich habe, sehr glücklich und bin auch angekommen. Und wird auch so wahrgenommen.
Wie hast du die Stimme bekommen? Also da wurde jetzt kein Eingriff gemacht körperlich, keine Operation. Ist das jetzt reines Training? Also das muss
reines Training immer wieder.
Muss ich dazu zwingen oder ist es mittlerweile automatisch, dass du jetzt in dieser Stimmlage redest?
Für mich ist es jetzt mittlerweile automatisch. Ich muss da auch nicht drüber nachdenken. Früher war auch, am Anfang war immer so die Frage, ist das nicht anstrengend? Das ist im Prinzip eigentlich so, wie wenn man mit dem Rauchen aufhören will, dann muss man im Kopf einen Schalter umlegen. Und so ist es halt bei der Stimme auch. Das hat mir mein Logopäde so gesagt, weil ich dann auch mal gefragt habe, wie soll ich denn meine Stimme immer so halten? Er sagt, du musst einen Schalter umlegen und dann gibt es auch nichts mehr anderes. Und da ich immer noch bei dem Logopäden bin, aufgrund meiner Atemwegserkrankung, frage ich auch immer wieder nach, wie ist meine Stimme? Und wird immer wieder gesagt, ist super und ich bin da angekommen. Die Melodik ist da, die Stimmhöhe ist da. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich ja schon ein bestimmtes Alter habe. Ich sage mal, 30 bin ich geworden und habe anderthalb Mal das Alphabet durch. Kann jeder rechnen. So in etwa, nicht ganz. Im Alter hat man eben halt auch so ein bisschen eine tiefere Stimme. Das sehen wir bei Cis-Frauen, sehen wir bei Cis-Männern.
Deine Stimme würde man jetzt, aber wenn man dich nicht kennen würde und nur diese Stimme hört, im Radio als weiblich wahrnehmen.
Dankeschön. Freut mich immer, sowas zu hören, weil ich manchmal denn doch zu Hause sitze. Ist es jetzt so oder ist es nicht so? Aber
also wenn man sagen würde, diese Stimme gehört einem Mann, würde man sagen, das ist aber für einen Mann komisch. Also es ist eher eine weibliche Stimme. Jetzt gibt es ja Transgender auch in die andere Richtung. Also es gibt natürlich auch Frauen, die werden lieber ein Mann. Habt ihr das? Genau. Transmann, habt ihr das auch zum Beispiel bei euch in eurer Gruppe oder eher?
Wir haben auch Transmänner bei uns. Die haben es zum Beispiel mit der Stimme, wenn sie sich denn. Es geht ja darum, immer, wenn man jetzt anfängt mit Hormone, ne, bei den weiblichen, bei den Transfrauen ist es halt so, dass man dann irgendwann nicht mehr zeugungsfähig ist, dass sich die Hoden dann schon verkleinern. Und beim Transmann ist es halt so, dass die von der Stimme her das ein bisschen einfacher haben, weil sie bekommen dann einen Stimmbruch. Da muss man aber dann natürlich auch vorher darauf hinweisen, du nimmst jetzt Testosteron und du könntest in den Stimmbruch kommen, der ist dann nicht mehr reparabel. Ne? Das heißt, der ist irreparabel, das heißt, man muss dann, wenn man wirklich irgendwann dann feststellt, es gibt es ja, also gibt es auch, aber sehr selten eben halt, dass man dann doch falsch ist, dann muss dann auch der Transmann die Stimme dann wieder so trainieren, dass er eben halt wieder hoch. Aber wenn der Stimmbruch eigentlich da ist, ist es vorbei.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Das kostet natürlich auch einiges. Ich weiß nicht, diese Genitaleingleichung, wird das übernommen von der Kasse?
Das wird übernommen von der Krankenkasse, weil entsprechender Leidensdruck vorhanden ist. Weil man damit rechnen kann, dass dann sich auch viele das Leben nehmen würden, wenn sie so dazu, also wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, ich müsste wieder in mein altes Leben zurück, dann wäre ich gern schnell von der Bildfläche verschwunden. Ne? Und das ist eben halt ein Leidensdruck, der ist immens. Ne? Also da, das geht wirklich mit schweren Depressionen einher und da übernimmt die Kasse das dann eben halt.
Aber bei der Gesichts-OP, die du jetzt machen möchtest, also da geht es auch nochmal um eine Angleichung, um eine Feminisierung, Verweiblung des Gesichtes, da sagst du, ist noch unklar, ne? Weil das kostet ja auch richtig.
Also bei der Gesichtsfeminisierung ist es momentan der Stand der Dinge. Wir haben jetzt diese sogenannten S3-Leitlinien. Früher waren es S2 und in diesen Leitlinien stehen eben halt auch die Operationsgeschichten mit drin. Und da steht jetzt eben halt auch drin eine Gesichtsfeminisierung. Aber die Krankenkassen, wissen wir ja alle, die brauchen immer ein bisschen länger, bis sie dort ankommen, wo sie ankommen sollen.
Ne? Die versuchen das.
Natürlich. Und die versuchen natürlich, das alle zu verhindern. Und momentan ist der Stand noch so, dass das immer Einzelfallentscheidungen sind. Also man landet eigentlich zwangsweise vor Gericht. Und das ist eigentlich dann auch schon wieder gefühlt wie eine Diskriminierung, weil andere Leute entscheiden dann über uns, ob wir das kriegen oder ob wir es nicht kriegen. Ne? Also die können sich ja auch im Prinzip nicht reinversetzen, wie das dann eben halt so ist. Es gibt ja nicht nur arme Transfrauen, es gibt ja auch welche, die richtig in Lohn und Brot stehen und viel Geld verdienen. Die machen das dann privat und bezahlen das dann aus eigener Tasche.
Aber das kann bis zu 30.000 Euro kosten, ne?
Ja, es gibt unterschiedliche, je nach Operateur. Und also Passau zum Beispiel, da liegen wir bei 30,5. In Berlin liegen wir bei 18.
Im Ausland wird das auch gemacht? Im Ausland?
Im Ausland wird es auch gemacht. Früher war ja in Belgien der Herr Fernafin die Koryphäe in Europa, wo alle Transleute hingeflogen sind. Der ist aber leider vor einem halben, dreiviertel Jahr verstorben. Mhm. Und da ist jetzt momentan so der zweite Hotspot in Marbella in Spanien. Da fahren jetzt auch schon viele hin und lassen sich dort operieren, weil die eben halt versiert sind und weil die da in Anführungszeichen, das hört sich jetzt schlimm an, aber dann eben halt diese Operationen so wie auch am Fließband machen. Mhm. Also die machen, oder sagen wir mal anders, die machen eben halt viele Operationen, dadurch sind die versierter, dadurch sind die Ergebnisse natürlich auch viel besser.
Also das willst du aber auf alle Fälle machen lassen?
Die Gesichtsfeminisierung, das bockt sich durch. Also ich habe da schon eine Anwältin, die tatsächlich diese Gesichtsfeminisierung auch schon vor Gericht durchbekommen hat. Die Ärzte sagen eigentlich in der Regel, das kriegen sie nicht von der Krankenkasse.
Aber du bist eine Kämpferin und wünschen wir dir viel Glück, dass du das auch durchziehst. Wäre das dann so die letzte Baustelle beim Baustellekörper oder hast du dann noch?
Also die Gesichtsfeminisierung ist jetzt momentan so mein vordergründigstes, was ich habe. Danach käme auch die Bartepilation. Mhm. Das wäre dann eine Nadelepilation, wo dann jedes einzelne Barthaar angestochen wird und mit einem Elektroschock verödet wird. Das zieht sich dann aber über 3 Jahre hin. Aber wenn man es denn durch hat, hat man tatsächlich keinen Bartwuchs mehr. Eine ganz tolle, weiche, schöne Gesichtshaut.
Eine weibliche Haut, zart.
Die Haut haben wir ja schon durch die Hormone.
Ja.
Ne, also die Hormone machen eben halt eine weiche Haut. Die Hormone machen Fettumverteilung, Hormone machen Muskelabbau. Mhm. Also Hormone machen schon ganz viel und auch im Kopf machen die Hormone ganz viel, weil die Hormone clustern sich am Gehirn an und man fängt dann mit der Zeit über die Jahre dann auch viel weiblicher zu denken noch, als man vielleicht vorher schon gedacht
hat. Also durch Östrogenzufuhr, das hast du alles vertragen, ne? Weil das kann ja manchmal auch, wenn es falsch dosiert ist oder so.
Na, das kommt immer drauf an. Also ich habe zum Beispiel ein Gel, aber da gibt es eben halt welche, die auch auf der Haut empfindlich reagieren. Die nehmen dann eben Tabletten oder bekommen Spritzen oder kommen Pflaster. Mhm. Das muss man dann eben halt von Fall zu Fall beim Endokrinologen eben halt austesten.
Also bei dir ist das gut verlaufen. Was hast du denn da gemerkt? Also dein Hirn war ja eher so mal auf Testosteron und dann kam das Östrogen. Inwiefern hat sich dann zum Beispiel dein Denken, dein Verhalten verweiblicht?
Ja, also das Hauptmerkmal ist ja tatsächlich, wenn man mit den Hormonen anfängt, dass man noch mehr am Wasser gebaut ist als vorher.
Also das Klischee würdest du sagen, stimmt.
Also wenn da ein Filmchen läuft, wo eine herzzerreißende Szene ist, fließen sofort die Tränen. Früher, wenn mir jemand gesagt hätte, ach, ich schenke dir mal eine schöne Pflanze, hätte ich gesagt, was soll ich damit? Mittlerweile ist zu Hause alles voller Pflanzen. Die gehen auch nicht mehr ein. Das, was für mich ja auch immer noch ein Erfolg ist. Ja, es gibt ganz viele Geschichten. Man ist auch so ein bisschen nicht mehr so auf Krawall. Ne? Testosteron ist ja immer dieses männliche, bullige Gehabe. Und das ist alles anders geworden inzwischen. Also
das merkt man schon. Ja,
das ist interessant. Und auch natürlich. Und dann eben halt auch so wohnungstechnisch. Man findet plötzlich die Einrichtungen, die man hatte. Ach Gott, das ist ja alles ganz schlimm. Das müssen wir mal verändern. Und man hat da ganz andere Ideen. Und,
also das Farben ist auch vermutlich, ne? Farben an den Wänden.
Farben, natürlich. Pink ist meine Farbe. Pink und Blau. Von daher, also es tut sich tatsächlich. Und was vielleicht auch noch ganz interessant und witzig ist, Hormone, wenn man die bekommt, ist man in der Pubertät. Mhm. Also das, was andere in ihrem jugendlichen Alter durchmachen, mache ich jetzt gerade durch. Und diese Pubertät, 6 bis 9 Jahre lang geht die.
Du bist jetzt noch in der Pubertät?
Also ich bin jetzt immer noch in der Pubertät. Und ganz am Anfang, wenn jemand mich da irgendwie angepiekt hat, dann bin ich explodiert. Also es war tatsächlich alles so. Na, also es fing dann auch an, am Anfang eine Brust zu wachsen. Das hat gezogen, das hat geschmerzt. Und da bekommt man dann immer von den Cis-Frauen gesagt, willkommen im Club.
Ja, also das verjüngt auch.
Ja,
du siehst auch gerade jung und strahlend aus. Ja, dann wünschen wir dir weiter viel Erfolg auf deinem Weg, der ja auch ein Leidensweg war, wie wir erfahren haben. Aber du bist, da bin ich mir 100% sicher, jetzt auf dem richtigen Weg, auf deinem Weg. Und darum geht es ja letztendlich auch bei uns immer hier im Podcast und um die Selbsthilfe, dass jeder einfach mal in sich hineinhorcht und sagt, wer bin ich eigentlich, was will ich und wo ist mein Weg? Und den sollte man gehen und nicht den, den andere einem vorschreiben. Jetzt ist es ja so zum Schluss noch gefragt, politisch hat sich schon viel getan, auch gerade jetzt natürlich durch die Ampel oder sind ja auch starke rot-grüne Inhalte natürlich, die die Bundesregierung zum Beispiel voranbringt. Da tut sich einiges, was du wahrscheinlich sehr positiv wahrnimmst. Was würdest du dir noch wünschen, vielleicht von der Politik, von der Gesellschaft, damit es für euch Transmenschen noch leichter ist?
Für mich hat momentan die oberste Priorität die gesundheitliche Versorgung. Das heißt, es kann einfach nicht sein, dass ich ständig, wenn ich einen Antrag oder wenn ich irgendwas, also genital angleichende Operationen, nehmen wir mal als Beispiel, muss ich einen Antrag stellen. So, dann fordert der medizinische Dienst mich dazu auf, Gutachten einzureichen, zahlreiche Untersuchungen zu machen, Urologe, Gynäkologe, Endokrinologe, der Operateur muss seinen Senf dazugeben. Für mein Verständnis sollte das einfach so sein, wenn ich zum Arzt gehe und ich sage, ich möchte gerne, dass das jetzt gemacht wird, dass es dann ohne großen Tohuwabohu eben halt auch stattfindet. Es gibt tatsächlich Krankenkassen, wenn man Hormone haben möchte, dass die sich da querstellen. Da muss dann eine Indikation schreiben und. Ich sage einfach, wenn ich schon so weit bin, dass ich diesen Weg dann beschreite und mich geoutet habe, wo gibt es da denn noch Fragen? Letztendlich habe ich immer so das Gefühl, irgendwelche anderen Leute wollen über mich bestimmen, finde ich. Also ich sehe das jetzt auch wieder bei der Gesichtsfeminisierung. Da kommen dann eben halt auch von dem medizinischen Dienst dann solche Sachen. Wir sprechen jetzt von Gesichtsfeminisierung. Ich soll dann Befunde vom Urologen einholen, vom Gynäkologen. Ich weiß nicht, was das mit dem Gesicht zu tun hat. Also da ist bei der Krankenkasse noch ganz viel. Und wenn wir vom Selbstbestimmungsgesetz reden, was ja jetzt Transsexuellengesetz ablösen soll, dann ist es halt trotzdem noch mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen noch nicht wirklich, was alles im Selbstbestimmungsgesetz drinsteht oder was dann nicht mehr drinsteht, wo dann eventuell Leistungen entfallen können, wo es dann noch schwieriger wird. Also das muss man tatsächlich dann, wenn es im Bundestag beraten wird, man sollte sich das dann vorher noch mal wirklich zu Gemüte führen. Es wird ja schon so gemacht, dass diese Gruppen mit dabei sind bei diesem Gesetz.
Aber da ist noch Luft nach oben, würdest du sagen, und vor allem auch Bürokratieabbau wäre.
Also, naja, Bürokratieabbau und die Gesundheitsversorgung sollte selbstverständlich sein. Also man muss nicht immer irgendwelche Anträge stellen müssen. Letztendlich von der Gesellschaft, wenn wir es mal so wollen, wir hatten ja den Eindruck, dass es jetzt im Prinzip so ein bisschen nach vorne geht. Überall Regenbogen, überall Trans, schwule Lesben, CSD und was es da alles so gibt. Ne? Man denkt dann immer, ach, das ist ja heutzutage wieder ganz toll. Die Entwicklung ist die richtige Richtung. Ich habe den Eindruck, dass momentan alles rückwärts geht, weil siehe da beim letzten CSD in, ja, schade, Corona hat mir das Gedächtnis verdorben. Da war beim CSD ein Transmann, ein ganz junger, den ich auch noch kannte, der da zusammengeschlagen worden ist und dann durch das Zusammenschlagen dann auch verstorben ist. Mhm. Dann hatten wir kürzlich in Köln, glaube ich, war das eine Dame, eine Transfrau, die in der Straßenbahn angegriffen worden ist, Perücke runtergerissen, angespuckt worden, ins Gesicht geschlagen worden ist. Dass die Umstehenden, die in der Straßenbahn waren, noch angefeuert haben. Also wir sind, glaube ich, noch lange nicht da, wo wir eigentlich denken, und es sollte selbstverständlich sein, auch wir haben eine Lebensberechtigung.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, und das sollte in der Tat selbstverständlich sein, dass jeder so lebt, wie er ist, und dann auch so zum Arzt geht, wie du schon sagst, und dass die Dinge einfach gemacht werden, ohne dass ihr euch dann noch irgendwelchen erniedrigenden Prozeduren und da noch Ärztin Gutachten unterziehen müsst. Der Weg ist noch weit, aber du beschreitest deinen eigenen. Katharina, vielen Dank, dass du bei uns warst. Help FM diesmal zum Thema Transgender, Transsexualität, Transidentität, transgenerell. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Gellener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.